Versetze zu mir selbst, nicht jeder kennt mich. Meine Wiege stand im Münsterland. Und wer sich in der religiösen Landschaft unseres Landes auskennt, weiß, Münsterland ist streng katholisch. Und so bin ich auch dort aufgewachsen. Meine Mutti stammt aus Wien. Wien ist ebenso streng katholisch. Und wenn ich dann mal einen ganzen Abend halte über den Katholizismus, über das Wesen der Reformation, dann gehe ich dann auch in Einzelheiten. Es war im Herbst 1970, dass Christus mich fand in einer schweren Lebenskrise und mit den ganzen Ereignissen auch der Bischof aus Münster mich schließlich dann herausgeworfen hat und ich dann 40 Jahre später am 21. Oktober 2010 miterleben durfte, wie mein Vater, der zu der Zeit 92 Jahre alt war, dann Christus erkennen durfte. Ich möchte das kurz umfassen, was mich damals bewegte und was auch dann mein Vater ansprach. In diesem Buch finde ich das so fein beschrieben von Heinz Böhm, Prediger aus dem Siegerländer Gemeinschaftsverband, und beschreibt über die Verfolgung der Gläubigen in Österreich vor 300 Jahren. Das habe ich auch meinen Kindern voriges Jahr zu Weihnachten geschenkt. Wisst ihr was? Da könnt ihr etwas begreifen und nachempfinden, wie es eurem Papa ging. Auf jeden Fall, wie hier der Priester engagiert war, für die Kirche und für die Autorität des Papstes einzutreten, wie ihm dann Christus fand. Und da finde ich das, was in Römer 3, 4, 5 und 6 komprimiert zusammengefasst, so umschrieben aus den Frühschriften von Martin Luther. Ich zitiere: Weil Jesus Christus, Gott und Mensch, in einer Person ist, der noch nie gesündigt hat und seine Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so macht er denn die Sünde des Gläubigen durch den Glauben sich selbst zu eigen und tut nichts anderes, als hätte er sie getan. So müssen die Sünden in ihm verschlungen und ertränkt werden, denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Der Priester zittert, er bebt. Mein Gott, schreit auf, nun begreife ich den Widerstand der Gläubigen, denn sie haben begriffen, dass nichts, aber auch gar nichts den Menschen vor Gott gerecht machen kann, als allein die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus. In Christus das Leben. Und darum sind wir auch hier. Wir sind doch nicht hier zusammengekommen zum Gottesdienst, nur weil es uns zu Hause zu langweilig geworden ist und wir es da nicht mehr aushalten konnten, sondern wir leben ja aus dem Wort. Und wer aus dem Wort lebt, auch Louis Pelzer, sein Biografie, auch ein ehemaliges katholisches Ehepaar, wie Christus sie fand, in tiefer Not und Krise, in der sie geführt wurden. 27 Jahre war er gelähmt durch ein Nervenleiden. Und was Marie-Therese geleistet hat, mit 4 Kindern und dem Ehemann als Pflegefall, und nicht 27 Tage, sondern 27 Jahre, das ging schon an die Substanz. Und was da der Herr an ihnen getan hat. Wir wohnen in Gummersbach, östlich von Köln. Wir sind beschenkt mit 8 Kindern, meine Frau und ich. Und so kann ich mich nicht beschweren, dass es bei uns zu Hause zu langweilig war und zu wenig Stress. Also alles im wunderbaren Wechsel. Freude, Not, Anfechtungen, auch das gehört mit zum Strickmuster meines geliebten Herrn. Als Christus mich fand, war das dann die ersten Jahre, das waren die 70er Jahre, dass ich in der Diakonie in Bethel gearbeitet habe, ich dann in die Missionsarbeit gerufen wurde. Wenn wir uns heute Vormittag uns auf den Text konzentrieren, den wir finden in Jesaja 49, die Verse 14 bis 16. Wir haben eben in dem ersten Lied aus dem Gesangbuch gesungen, dass Gott verlässt dich nimmermehr. Das war der 7. Vers. Und hier steht es, wo der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen noch vergessen. Ich lese uns den Text, Jesaja 49, Abvers 14. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Ich bin auch dankbar für den Text, den wir eben gehört haben, aus der Verfolgungszeit der Apostelzeit. Und wir merken, wenn man die Kirchengeschichte durchzieht, gehört mit im Gang der Geschichte für sein Volk Höhen und Tiefen, Verfolgung, Erweckung, manchmal Ausruhen, Ruhezeiten, Erquickung. Alles das gehört zu einem bunten Mix. Und Pastor Fritz von Bodelschwingh prägte den Satz zu sagen, ist, das Müdewerden ist das bescheidene Los aller Pilgersleute auf dieser Erde. Und das Erquicktwerden an Plätzen lebendigen Wassers ihr gutes Recht. Und Pastor Fritz von Bodelschwingh, von ihm stammt ja auch das Lied, das wir am Ende singen. Und da bin ich sehr dankbar, weil Pastor Fritz für mich in meinem Leben schon einschneidend bedeutend war. Nicht, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ich bin erst ein Jahr später auf die Welt gekommen. Aber was er hinterlegt hat in der von Bodelschwingh'schen Anstalten an Wert, an geistlichen Wert und an dem Geheimnis der Gottergebenheit und die Liebe zum Kreuz, was dann Helmut Frey, der war mein geistlicher Vater, war Dozent an der Kirchlichen Hochschule in Bethel, und Helmut Frey sagte mir viel, was er von Pastor Fritz gelernt hat und er mir weitergeben durfte. Wenn der Herr sagt, ich will dich nicht vergessen noch versäumen. Vergessen, Not und Situationen. Kann man sich gut vorstellen, denn es war Jakob Eser, einer meiner väterlichen Freunde in unserem Missionswerk, da liegt doch sein Buch aus, wo er in einer Gefängniszelle saß. Und er sagte, ich fühlte mich von Gott verlassen und vergessen. Und der Herr richtete ihn auf und ließ ihn nicht vergessen. Es war schon sehr notvoll. Vielleicht erinnern wir uns, April 2007, der Märtyrertod dreier Gläubiger in der Türkei. Und ein deutscher Missionar, Dilman Gieske, der damals im Märtyrertod starb. Es war schon erstaunlich, dass ich dann erfahren habe, Tilman Gieske hatte Theologie studiert an der Väter in Basel. Anfang der 80er Jahre sollte Georgi Wiens hineinkommen. Georgi Wiens, sein Zeugnis liegt hier aus, auch für mich bedeutender Mann gewesen, denn Samuel Külling, damaliger Direktor der Väter, wollte unbedingt die Stimme der Verfolgten dort haben. Und Georgi Wiens, Prediger in der ehemaligen Sowjetunion, er sollte vernichtet werden, so wie man auch seinen Vater schon vernichtet hat in den 30er Jahren. Aber er war zu bekannt im Westen, ihn zu erschießen, wie man es mit seinem Vater getan hat, trauten sie sich doch nicht, wurde in eine Gefängniszelle gesteckt. 12 Schwerverbrecher umringten ihn, die hatten den Auftrag, ihn zu ermorden und haben dann hohe Belohnung versprochen bekommen, wenn sie das tun. Und dann hätte sich keiner im Westen aufgeregt, dass plötzlich so ein bekannter Mann nicht mehr lebt. Und Wien sagte mir, ich kam mir vor, von Gott verlassen, saß ich unter diesen 12 Verbrechern. Setze mich auf meine Pritsche und bete zu meinem Herrn. Damit ich dann mich trösten lasse, schlug er sein kleines Mini-Evangelium auf, fing an drin zu lesen. Reißt ihm das ein Verbrecher weg? Was hast du da? Das muss ich erst mal kontrollieren. Und während des Lesens sagt er: Erstaunlich, was ich hier habe. Habe ich noch nie gelesen. Stimmt das? Wie ihn sagt, das stimmt. Und das habe ich auch gepredigt in unserem Land. Und darum bin ich unter euch als Häftling. Ein anderer sagt: Dann lies laut vor, was du da hast. Ein anderer unterbricht: Genau das hat mir meine Großmutter schon als kleiner Junge vorgelesen. In dem Buch muss sie Wahrheit legen für unser kaputtes Leben. Lies weiter, lies weiter. Wien sagte: Hier lebt nicht etwas. Ich fühlte mich von Gott verlassen. Und die Realität des Herrn selbst durch den Heiligen Geist, durch das Lesen der Schrift, wurden die Verbrecher so aufgeregt, kam am anderen Morgen zu ihm in die Seelsorge, um das Leben mit Gott zu bereinigen. Erweckung in der Todeszelle. Hier im Detail nachzulesen, da kann man nur staunen und danken. Und als dann, ein halbes Jahr später, dann wurde er ausgewiesen in die Vereinigten Staaten. Er war nicht mehr in der Sowjetunion zu ertragen. Ein halbes Jahr später kam zu mir, da war ich noch in Bethel, dann ehemalige Häftlinge, die sagten: Wir sind geschickt von Wien, kannst du dir vorstellen, die Öffentlichkeitsarbeit für die Verfolgten zu tun. Dann war das Anliegen, Beter und Beterinnen für die Verfolgten zu suchen und zu sammeln. Dieses Zeugnis von Wiens an der Väter in Basel hat Tilman Gieske gehört. Und hier ist dann das Buch über ihn. Ich will keine Rache, schreibt Susanne Gieske. Als ich das gelesen habe, dass sie den Mördern vergibt, dachte ich: Gott sei Dank, das ist Mut. Aber wird sie dabei bleiben, kommt nicht morgen, übermorgen oder in ein, zwei Jahren Anfechtungen und Nöte. Wir sind alles Menschen. Und dann war ich sehr froh, dass eine meiner Töchter dann zwei Jahre später, sie mal in Istanbul wegen im Studium, dann Susanne Gieske dann diese Aussage gehört hat von ihr selbst. Und ihr von Wolfgang Kede: Sein Schwager ist einer der türkischen Brüder, der umgekommen ist. Mein Schwager, ein Märtyrer. Höchst bewegend in der jüngsten Vergangenheit, wie hier etwas Wirklichkeit wird, was wir in diesem Schrifttext hier lesen. Zurückkommend auf den Priester in Österreich, der damals mit an der Verfolgung mitgemacht hat, aus Überzeugung und die Frühschriften für Martin Luther ihm die Augen öffnete, machte ihn dann zu einem Mann der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das durfte ich lernen in den 9 Jahren in den vom Boden schwingenden Anstalten, was das bedeutet. Und wenn Freude hindurch scheint, durch Leiden, durch notvolle Situationen, von denen ich genug erlebt habe, da kann man den ganzen Abend drüber halten, über den Segen und den Sinn des Leidens. Und dass ich in dieser Arbeit stehen darf, bin ich sehr dankbar. Was jetzt, wenn eine Sammlung sein soll, darf ich einige Dinge kurz zur Sprache bringen. Die Straßenkinder, die obdachlosen, verwahrlosten Kinder in der ehemaligen Sowjetunion sind die Leidtragenden an dem Kommunismus. Wir haben die Aktion Weihnachtsbäckchen. Andere Organisationen nennen das Weihnachten im Schuhkarton. Es kommt auf selbe heraus, um solchen Kindern zu helfen. Barmherziges Handeln. Hier ein Flyer, wer unsere Arbeit noch nicht kennt, kann es gerne nehmen. Und das nächste, was dann eben dran ist, bevorstehende Winter, Druck von Gottes Wort in Georgisch und Usbekisch und Jakutisch, eines der Völker in Asien. Hier lesen wir in Vers 14, was wir eben gelesen haben. Der Herr hat mich verlassen, der Herrscher hat mich vergessen. Fällt uns etwas auf? Es ist nicht eine Fragestellung. Herr, hast du mich vergessen? So erzählt es mir Jakob Isar, so sagt es mir auch George Wiens. Herr, hast du mich vergessen? Hier ist eine Anklage, die keinen Widerspruch mehr im Gedanken zulässt. Wer ist dann Zion? Ach, wenn wir sagen, Zion ist ja nur das Volk alten Bundes. Die haben ohnehin unserem Herrn genug Probleme gemacht. Da haben wir neutestamentliche Gläubige doch nichts mit zu tun. Wir stehen haushoch darüber. Wenn wir dieser Meinung verhaftet sind, müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann die Enttäuschung kommt und die Maske vom Gesicht gerissen wird, weil das nicht wahr ist. Wer ist Zion? Und hier müssen wir dann den Kontext bedenken. Ab Vers 7. Und ich gehe da mit Helmut Frey, meinem geistlichen Vater, überein, der mir sagte, bedenke, Jesaja ist der alttestamentliche Evangelist. Nirgendwo anders bei den Propheten finden wir so markante Aussagen über die jungfräuliche Geburt unseres Herrn in Jesaja 7. Die Bedeutung dessen, wer Christus ist, finden wir in Kapitel 9 entfaltet, was ja auch in der Advents- und Weihnachtszeit wieder durchkommt. Wo finden wir so viel markante Aussagen über die Gewissheit des Heils, die uns neutestamentlich Ja und Antwort geben? Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und vergessen wir auch das andere nicht. Jesaja 53. Das ganze Kapitel über den leidenden Gottesknecht. Jesaja 58. Das Geheimnis der Barmherzigkeit. Was mir in meiner Betelzeit so bedeutend war, dieses Kapitel. Aber Jesaja 53, das umschreibt ja Jesaja, als ob er live dabei gewesen wäre auf Golgatha. Und dabei war das doch, lebte er ja 800 Jahre früher. Hier ist voraussehend schauende, vollendete Zukunft, Prophetie, sondergleichen. Jesaja hat begriffen, wer Christus ist. Der zu erwartende Gottessohn, der Messias. Und dann, wenn wir das dann bedenken, dann steht hier im Vers 7, so spricht der Herr, der Erlöser Israels. Wer ist der Erlöser? In der Menschheitsgeschichte nur Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In Vers 8 wird umschrieben, so spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben. Hier wird Wiedergeburt, Bekehrung, hier schon prophetisch vorausgesehen. Ich habe dich erhört, nicht ich werde dich erhören, eventuell mal, sondern vollendete Zukunft. Bist du und ich hier in diesem Vers auch schon gemeint? Ich habe dir am Tage des Heils geholfen. Ich will dich behüten, unter meinen Schutz nehmen und dir helfen, dass du nicht sinnlos in deinem Leben verplemperst, sondern gebraucht wirst in Gottes Hand. Und das entfaltet sich im Vers 9. Mission und Diakonie. Dass du zu den Gefangenen sagst, geht hinaus und zu denen in der Finsternis kommt hervor. Und als ich noch in meiner Betelzeit meine geistliche Heimat bei der russlanddeutschen Gemeinde fand in Bielefeld und die jungen Leute, mir wurde der Auftrag gegeben, die Jugendarbeit zu betreuen, mit in die Gefängnisse zu gehen. Und heute fuhr ich wieder entlang zwischen Bielefeld und Hannover, Bad Eilsen, und in Bad Eilsen ist Viktor Brakowski, der die Gefährdetenhilfe dort betreut. Ein guter Freund von mir, und Viktor sagte, du bist es in Schuld, dass ich diese Arbeit mache unter gefährdeten Menschen in der Gefährdetenhilfe, weil er damals war mit seinen 16 Jahren, der mit in die Gefängnisse hineinging, nicht ahnend, dass hier der Herr Weichen stellt, die mich heute sehr froh machen, dass du zu den Gefangenen, wer ist denn der Gefangene, der hinter Schloss und Riegel ist? Oder nicht jeder der Gefangenen, der durch Süchte, Not, durch Irritation, welcher Art auch immer, zugrunde geht und auf den Scherbenhaufen unserer Gesellschaft in irgendeiner psychiatrischen Anstalt landet? nicht immer durch Schuld anderer, manchmal mixt es sich, wie auch immer, zu rufen, auch auf den Straßen und Gassen hin, kommt hervor, kommt zu Christus. Hier ist Mission und Diakonie im wechselseitiger Weise umschrieben und Vers 10 Kirchengeschichte beschrieben. Sie wird weder hungern noch dürsten, Not, Verfolgung, Entbehrung, Not. Der Angstspegel so weit steigt, dass man nicht mehr weiter weiß, ist dann nicht so einfach. Wenn ich denke, dass unsere vierte Tochter, die in Istanbul war, der dann Susanne Geske begegnete und ein Jahr, das war 2006, war sie dann mit einem Interesse, mit einem Team aus Berlin von dem Mennonitenverband aus zu einem Missionseinsatz in Afghanistan. Und sie und das ganze Team hatten dann die Vorstellung, zu den Taliban hinzugehen und dort das Evangelium hinzubringen. Unsere Tochter mit dem Team waren dort. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da waren plötzlich 12 Geschwister, ein Team aus Südkorea, in der Gefangenschaft der Taliban. Und 2 sind da ermordet worden. Könnt ihr euch vorstellen, wie es meiner Frau und mir ging? Ja, wenn der Angstpegel steigt, bekommt nicht dann plötzlich das Gebet eine andere Dimension? Dann ist es nicht nur einfach, weil das geht an die Substanz. Und dann haben wir uns sehr Sorgen gemacht. Kommt unsere Tochter, wir konnten null, nichts machen. Wir konnten nicht anrufen, wir konnten nicht über SMS oder Handy erreichen. Kein E-Mail, nichts. Wir tappten im Dunkeln. Und wenn wir ganz im Dunkeln tappen, dann ist das Gebet über den Thron Gottes, das Gebet des Glaubens, die Schlüsselstelle. Und das haben wir dann auch getan. Aber wir haben auch dann unseren guten Freund in Bielefeld, Heinrich Klaassen, gebeten. Er ist Pastor dort in einer Gemeinde. Da sagt, kannst du uns helfen? Du hast vielleicht Beziehungen zu den Verantwortungsträgern dieser Organisation. Nach 2 Tagen rief er an. Robert, stell dir vor, ich habe erfahren, deine Tochter lebt noch. Sag es deiner Frau weiter. Und als wir dann ein paar Tage später sie in Frankfurt am Flughafen abholten und du deine eigene Tochter wohlbehalten in den Arm nehmen darfst. Das sind Dinge, wenn hier etwas Wirklichkeit wird, was hier steht, hungern, dürsten, Not, der Angstpegel hochsteigt. Und das zweite, Verführungen. Auch diese Spielarten kennen wir doch zu Genüge. Verführungen liegen ja nicht nur in dem Abbau der Gebote Gottes, systematisch in unserer Gesellschaft, in den Kirchen. Gilt aber auch alles schwärmerischen Auswüchse aller Arten, wo ich mir aus Zeitgründen hier die Einzelheiten ersparen will, aber das wisst ihr auch. Beides im Vers 10 ist prophetisch vorausgesehen, was kommen wird über die Geschichte der Gemeinde Jesu. Hunger, Verfolgung, Verführung, sich nicht blenden lassen, denn worin liegt die Begründung? Ihr Erbarmer wird sie führen zu den Wasserquellen leiten, das erquickt werden an Plätzen lebendigen Wassers. Und dass Gott Dinge, Ereignis möglich macht, Vers 11, werden Berge zu Weg machen, meine Straßen sollen erhöht werden und sie werden von Ferne kommen und jene von Norden und vom Westen und aus dem Süden. Erweckung, Menschen dürfen den Herrn finden. Gott sei Dank. Was ich hier in Vers 11, die Veränderung, bedenke, dürfen wir das Jahr 1989 auch hier als Erfüllung einordnen. 1989, Fall der Mauer in Berlin, Fall des Eisernen Vorhangs, Zusammenbruch der Sowjetunion und des ganzen Warschauer Paktes, Auflösung der Gefängnisse, gläubige Inhaftierte wurden erstmal begnadigt. Ein Jahr später hat Michail Gorbatschow öffentlich dann von der Regierungsseite aus alle ehemaligen Häftlinge, die zu Unrecht in Haft waren, rehabilitiert. Das ist nach meinem Wissen einmalig in der Menschheitsgeschichte, dass eine Regierung die Verantwortung für Regimekritiker und Gläubige für sich übernimmt. Erstaunlich. Dinge geebnet werden. Und für uns Älteren, die wir noch die Zeit in 60er, 70er Jahren in Erinnerung haben, die Zeit des Kalten Krieges, unvorstellbar, was da passierte. Und auch das finden wir umschrieben. Alles das, merken wir, es mündet in einen Jubel aus. Jubelt, ihr Himmel, frohlocke, du Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Elenden. Nach diesem Vers könnte man sagen, ja und Amen. Mit diesem Vers hört aber die Bibel nicht auf. Dann kommt Vers 14. Merken wir aus diesem Textzusammenhang, Zion ist das werdende Gottesvolk aus Heiden und Juden miteinander. Das werdende Gottesvolk. Also dürfen auch wir uns darin wiederfinden, in dem folgenden Textabschnitt, um den es jetzt geht. Der Angeklagte ist der Herr selbst. Er sitzt auf der Anklagebank, ohne Fragestellung, direkt aggressiv angeklagt. Du hast mich vergessen, der Herr hat mich verlassen. Wie geht unser Herr mit dieser Anklage um? Der weitere Textverlauf ist interessant. Heißt es vorher immer wieder, so spricht der Herr. Der Herr selbst ist der Sprechende zu Jesaja. Jesaja ist das Sprachrohr und gibt es weiter. Jetzt ist der Angeklagte der Herr selbst. Hier steht es nicht mehr, so spricht der Herr, sondern der Herr ist der direkt Sprechende und Jesaja der Schreiberling, der das aufschreiben soll. Wie geht unser Herr mit dieser Anklage um? Wenn uns jemand begegnet, ein Bruder, eine Schwester, die mit dieser Behauptung kommt, dann fällt schnell bei uns die Rollade runter, dass wir dann sagen, dann ist er oder sie nie wiedergeboren gewesen. Dann war das nur alles fromme Schau, nur eine Seifenblase, nichts dahinter. Mit diesem Urteil können wir uns sehr schnell täuschen, wenn wir über jemanden anders richten. Jesus sagt, richtet dich, damit ihr nicht gerichtet werdet. Gott, der Herr, geht nicht damit um. Bedenken wir eins, den Propheten Elia, das große Gotteswunder auf dem Berge Karmel. Dinge geschahen dort, die gegen alles Naturgesetze verstoßen. Denn selbst das Opfer vollgetränkt mit Wasser, voll ein Graben mit Wasser drumherum, und er betet und er war ein Beter der Hingabe. Gott ließ Feuer vom Himmel fallen, verbrannte das Opfer, die Steine verbrannten und das Wasser verbrannte. Und kurze Zeit später läuft dieser gesegnete Gottesmann, läuft, was nur seine Füße herhalten, bis am Bach Krit kommt und versteckt sich unter dem Ginsterstrauch. Was macht der gute Mann unter dem Ginsterstrauch? Betet er dort zu seinem Herrn in dieser Verzweiflung, weil die Königin Isebel hinter ihm her ist, er soll umgebracht werden? Und da ist er so depressiv, dass er sagt, das können wir nachlesen, ich will nur noch sterben. Merken wir etwas, wo das passiert, wo Machthaber den Hebel ansetzen, mit dem Tode zu drohen? Das war der erste Schock, so sagte auch George Wiens. In den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution im damaligen russischen Reich, der Schock war groß. Und die Angst vor dem Tode. Die Angst vor dem Tode haben aber, da macht aber keine Autorität mehr, wenn wir lernen und begreifen etwas Entscheidendes, was der Apostel Paulus so treffend zum Ausdruck bringt. Und zwar einmal im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ein Gewinn. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 31, ich sterbe täglich. So hat es Jakob Isa mir auch erzählt, wie er in der Gefängnis war und im Verhör kam. Und der Offizier ihm drohte, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu erschießen, warum ergibst du nicht und wirst Kommunist? Dann schießen sie doch. Woher nahm dieser Mann den Mut? Er sei nachher gestaunt. Warum? Woher hatte ich den Mut? Ich kann aber nicht, sagt der Offizier. Und ich weiß auch, warum sie nicht können. Mein Leben ist geborgen in Gottes Hand. Wenn er es erlaubt, werden sie schießen können. Dann bin ich schneller bei meinem Herrn. Leid, Not, Verfolgung. Ich denke, der Name Paul Schneider dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, bekannt als Prediger im Buchenwald. Und als ich dann mal mit meiner Frau, man kann ja die A4 entlangfahren, da kommt ja die Tafel, Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers. Und dann meine Frau und ich haben das mal besucht, auch die Zelle, wo Paul Schneider gelitten hat. Man hat schon, sie war auch sehr beeindruckt, was Menschen alles tun können an Not und Leid. Und das war Mitte der 90er Jahre, dass ich in Chemnitz Dienst hatte und ein alter Bruder, mit ihm kam ich nachher ins Gespräch. Und dann kam das Gespräch auf das Konzentrationslager in Buchenwald. Und er erzählte mir, dort war ich damals. Fragte ich ihn sofort, kannten Sie Paul Schneider? Ja, sagte er, den kannte ich sehr gut, er war einer unserer Häftlinge. Hat mir alles bestätigt, was in dem Buch über ihn steht. Leider, sagte er, gehörte ich zur falschen Seite. Ich gehörte zur SS, zum Wachpersonal. Paul Schneider war unser Häftling. Eins konnte ich nicht begreifen. Wir hatten den Befehl aus Berlin vom Führer, ihn im Glauben zu brechen. Und das haben wir nicht geschafft. Und als wir ihm die Todesspritze gaben, sagte er, hatten wir den Eindruck, der Mann geht von uns weg in eine bessere Welt, wo wir SS-Männer nicht hin dürfen. Und das hat mich nie losgelassen. Nach dem Krieg suchte ich nach dem Lebensgeheimnis von Paul Schneider. Warum? Und dann durfte ich es in Christus finden. Das Lebensgeheimnis, ich sterbe täglich, mein Leben ist geborgen in Gottes Hand. Dann kann kommen, was da will. Auch wenn uns das Wasser bis zum Halse steht. Wenn wir aber so weit kommen, dass wir den Herrn selber anklagen, gehen wir jetzt auf die Antwort unseres Herrn ein. Vers 15 und 16. Wie reagiert unser Herr sofort aggressiv? Ging er aggressiv mit Elia um unter dem Ginsterstrauch? Was machst du hier? Das ist eine Blamage für meine Ehre vor dem ganzen Volk. Ich suche mir einen besseren Propheten. So kurzfristig, wie wir manchmal handeln, auch mit Glaubensgeschwistern, tut es unser Herr nicht. Und vergessen wir nicht, Elia war der einzige der Propheten, der keines natürlichen Todes gestorben ist, mit dem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist, der einzige, der auch bei der hohen Audienz mit unserem Herrn, mit Mose zusammen auf dem Berge Tabor sein durfte. Da war nicht Elia und kein anderer der Propheten dabei. Und jetzt wollen wir uns hier finden in diesen Antwort unseres Herrn. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Gott knüpft an das an, was wir alle doch erleben. Wir sind doch alle mal klein auf die Welt gekommen, oder? Und da unsere früheste Kindheit vom ersten Tag unseres Lebens an von der Fürsorge der Mutter abhängig ist, ist etwas tiefes Empfinden schon in der embryonalen Zeit, in der frühesten Kindheit, das intuitiv ein Kind im Herzen braucht. Und darum ist die ganze Diskussion um die Kitas, habe ich sehr große Sorgen um unser armes deutsches Volk. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass er sich nicht erbarmt. Das tiefe Erbarmen ist das Wesen, das im Herzen einer Mutter ist und das vom Paradies aus importiert ist. Diese Eigenschaft, die nicht der Vater und erst recht nicht Tante und Onkel oder Großeltern ersetzen können. Dieses wesentliche Merkmal ist etwas Besonderes. Ist damit die Mutterliebe sündlos und erhaben über alle Nöte, die uns hier auch begegnen? Weißt du denn nicht? Weiß unser Herr nicht über den Massenmord am ungeborenen Menschenleben? Und die ganze Not und Stress, der passiert ist, Kinder verstoßen werden? Nicht nur im ehemaligen kommunistischen Machtbereich, auch bei uns ist es ja nicht so ganz einfach, das wissen wir auch. Und doch ist etwas Wesentliches mit drin. Wie weit kann eine Mutter kommen, wenn Kinder ausgesetzt werden, gab es schon im 19. Jahrhundert. Die Geschichte ist durchsetzt davon. Misshandlungen durch bis hin zu einem schrecklichen Verbrechen. 2. Könige, Kapitel 6, ab 24, wo eine Mutter ihr eigenen Sohn ermordet und als Speise verzehrt. Da bleibt einem der Verstand stehen. Die Mutterliebe ist nicht erhoben über die Sünde und über den Sündenfall, sondern die Degeneration, dass auch Mütter zu Bestien werden können, kommt vom Sündenfall her. Und darum braucht es den Erlöser, braucht es die Vergebung. Und weil Gott noch viel präziser weiß, was alles passiert an Verbrechen an kleinen Kindern, schiebt Gott hier in seiner Erinnerung an die früheste Kindheit 6 Worte hinein. Selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Damit, wer Not hat und dunkle Schatten aus frühester Kindheit an sich herumträgt und ihn auch in Notsituationen manchmal verzweifeln lässt, warum hatte ich solche Kinder, warum ist das so gewesen? An dieser Stelle schiebt Gott mit diesen 6 Worten genau deine früheste Kindheit mit hinein. Da darf sich jeder wiederfinden. Und dann sagt der Herr, ich will dich nicht vergessen. Er sagt dir nicht, ich kann dich nicht vergessen, weil du so nett und freundlich bist. Ihr sagt, ich möchte auch dich nicht vergessen, weil du so engagiert bist in der Gemeinde und so tüchtig am Arbeitsplatz und so ehrlich bist, nicht nur im Straßenverkehr aus mit der Finanzabrechnung, mit Steuererklärung und so weiter. Ich will es nicht. Dieses Ich will kommt von dem gleichen Herrn, der dein und mein Schöpfer ist. Er will es nicht. Und warum? Unser ganze Gerechtigkeit, sagt Paulus, ist nur ein unflätiges Kleid. Und wenn ich selbst auf eine meine Lebensgeschichte zurückbedenke, dann muss ich sagen, Herr, habe ich dir nicht genug Stress gemacht in meinem Leben und Ärger gemacht mit meinen Missetaten? Und da ist der Herr, der sagt, ich will. Und dieses Ich will erklärt er dann im Vers 16. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Und hier ist die Antwort unseres Herrn. Hier ist die ganze Trinität Gottes meines Erachtens kompakt, weil im Vers 16 Christus Wirklichkeit wird, wie auch vorher in den vorherigen Texten. Die ganze Dreieinigkeit Gottes im Handeln um den Verlorenen, es geht, und auch um seine Kinder auf dieser Welt. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Welche Hände sind es? Die Hände unseres Herrn, die er dann als Säugling in der Krippe zu Bethlehem lag, seiner Mutter Maria entgegenstreckte, um die Säuglingspflege zu bekommen. Mit den gleichen Händen wird er sich an Maria und Josef geklammert haben, wo die Flucht dann ging von Bethlehem nach Ägypten. Immerhin 200 Kilometer, nicht wenig. Und er gehört mir mich zum Fragenkatalog, nachher in der Ewigkeit Maria zu interviewen. Sag mal, wie hast du das als junge Mutter geschafft mit dem Säugling? Wie hast du das mit dem Wickeln und Stillen hingekriegt, wenn die Soldaten wieder auf der Matte waren? Das war ja nicht so ganz ohne. Aber sie hat Unwahrscheinliches geleistet. Sieh, in meine Hände habe ich dich gezeigt. Mit diesen Händen herzte er die Kinder, griff er die Geißel, um den Tempel zu reinigen. Die gleichen Hände, die er dann auch dem sinkenden Simon Petrus entgegenreckte. Komm, warum hast du gezweifelt? Und holte ihn heraus. Und Hand in Hand gingen die beiden über das Wasser zum Boot, wo die anderen Jünger saßen. Die gleichen Hände, mit denen er dem toten Jüngling von Naim entgegenreichte: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Die gleichen Hände, mit denen er beim ersten Abendmahl das Brot brach, mit denen er das raue Holzkreuz nach Golgatha schleppte, willenlos ausstrecken ließ für dich und für mich, um sie für uns durchbohren zu lassen. Die durchbohrten Hände unseres Herrn. Dieser Herr, der uns gesucht und gefunden hat, jeder in seiner Lebensbiografie? Oder bist du noch am Weglaufen vor diesem Herrn und nur aus Zufall in Anführungsstrichen hier gelandet? Dann bist du genauso gemeint, denn diese Hände möchten dich formen und halten und aus dir etwas Neues machen. Sieh, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Und das war der Beweis nach der Auferstehung, als Christus dem Thomas erschien bei den Jüngern. Hier, siehst du meine Hände? Leg die Finger in die Nägelmale. Leg deine Hand in meine Seite. Ich bin's selbst. Und in der Offenbarung werden wir ihn erkennen als das Lamm, das für uns durchbohrt wurde, nach Golgatha hin. Und es steht nichts davon in der Bibel, werden wir noch Narben sehen von der Geißelung, von der Dornenkrone. Darüber schweigt die Bibel. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer, alle Zeit vor mir. Und nicht vorübergehend, sondern dauerhaft ist diese Beziehung. Der Herr verlässt dich nimmermehr. Der Blick nach Golgatha. Jesus Christus hat das so treffend umschrieben, im 10. Kapitel im Johannes Evangelium, Vers 27 und weiter. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wo das Hören und Folgen eine Einheit bildet in der Gefolgschaft des guten Hirten. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Erfüllung im Vers 28 lag noch, dass die Verwirklichung auf Golgatha in Zukunft, wo seine Hände durchbohrt wurden für dich und für mich. Und wenn dann der Gegenspieler Gottes sein Keil dazwischen schieben will, wer weiß, ob das überhaupt stimmt oder ob das nur fromme Fantasie ist, dann weist Jesus auf seinen Vater hin. Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und Jesus sagt nicht in Johannes 6, niemand kann zu mir kommen, wenn ihn der Vater nicht zieht. Eine Einheit und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und dann kommt die dritte Absicherung, weil wir kleinen Menschen immer wieder geneigt sind zu zweifeln und einen Keil zwischen Vater und Sohn zu schieben. Und das, was im Vers 30 steht, ich und der Vater sind eins, ist eine unverbrüchliche Einheit und Zusammenfassung. Hier merken wir, was hier steht: Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Wenn dann wir in Tiefen der Not sind, die Frage mit Christus noch nicht gelöst ist, schieb es nicht zu lange auf, lauf nicht zu sehr von ihm weg. Er meint es gut mit dir. Und wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, in Not und Verzweiflung und Krisen, dann innerlich geneigt bist, auch selbst in der Gedankenwelt, sei es denn auch zu sagen, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mein vergessen. Und das Anknüpfen unseres Herrn, der direkt redende ist, an die früheste Kindheit, was der Herr, der Schöpfer, hineingelegt hat in unser Leben. Auch selbst wenn dunkle Schatten darüber liegen, das Triumphierende, was der Herr sagt, ich will dich nicht vergessen. Und ich, ganz sicherlich darfst du auch in deiner eigenen Bibel über dem Wörtchen dich deinen eigenen Namen hineinschreiben. Denn nicht irgendein anderer ist gemeint. Du und kein anderer bist gemeint. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind alle der Zeit vor mir. Ist dieser Herr, der nicht mit dir und mit mir aufgeben will, haben wir dann ein Recht aufzugeben und zu resignieren? Für mich ein so beglückendes Ereignis am 21. Oktober 2010, wo ich nachher auf der Fahrt nach Hause, und das vergesse ich nicht, wo ich so dankbar wurde, haben 40 Jahre Gebet für deinen Vater waren doch nicht umsonst gewesen. Gott sei Dank. Er ist inzwischen daheim, aber ich bin zutiefst dankbar, wie der Herr auch ihn gesucht und gefunden hat. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Amen.